Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hey, wie schön, dass ihr Hopeful News hört. Wenn ihr lieber auf die Werbung verzichten wollt, dann holt euch ein Abo bei Apple Podcasts oder bei Steady.
Sonntag, es gibt Hopeful News, die Nachrichten für die anderswo wenig bis kein Platz ist. Die schönen, die lustigen, die rührenden. Also die Nachrichten, die uns nicht nur informieren und schlauer machen, sondern auch gute Laune. Heute ist Sonntag, der 1. Dezember, der 1. Advent, Welt-AIDS-Tag und auch heute gucke ich zurück in die Woche, wie immer mit einem Gast und das ist heute Nils Bokelberg, Podcaster, Autor und damals Stammgast in meinem Kinderzimmer. Hallo, herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist.
Oh, das ist aber lieb. Hallo, Nicole. Freut mich auch total, da zu sein.
Ich finde es ganz großartig, dass du da bist. Du warst natürlich nicht in meinem Kinderzimmer in echt, sondern in den Fernseher warst du drin. Ne? Du warst ja ein Riesenstar, damals schon, als ich noch brav jeden Morgen zur Schule getöckelt bin. Ja. Also Viva lief bei mir in Dauerschleife, abwechselnd mit MTV. Sag mal, vermisst du Musikvideos auch so? Ich habe diese Woche mich noch drüber unterhalten.
Ach nö, es gibt ja Musikvideos noch. Es gibt ja Musikvideos noch.
Aber sie spielen ja keine Rolle mehr.
Ja, aber man kann sie ja trotzdem noch gucken und ich kann sogar jedes Video, das ich sehen will, sehen, wann ich sehen will und muss nicht warten, bis es zufällig gespielt wird oder so. Ich vermisse natürlich ein bisschen, dass das jemand mal kuratiert und mir in diesem Wust eine Orientierungshilfe bietet. Das fehlt auf jeden Fall. Ich sage ja seit Jahren schon, man müsste eigentlich auf Dreisat Sonntagabend 22 Uhr die 10 Musikvideos der Woche spielen und irgendwie diese Kultur der Musikvideos auch mal wieder ein bisschen feiern und hochhalten. Aber,
das meine ich.
Also das fehlt natürlich, das stimmt, aber ansonsten geben tut's das immer noch. Ich entdecke zufälligerweise immer mal wieder tolle Sachen und freue mich dann.
Ja, mir fehlt vielleicht auch gar nicht mal nur das Popkulturgut-Video, sondern diese gemeinsame Öffentlichkeit. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja nur noch diese fragmentierte, ja. Ne? Also die einen, du hast völlig recht, natürlich gibt es da Musikvideos und wenn ich mehr auf TikTok unterwegs wäre, was ich tunlichst zu vermeiden versuche, dann, mache ich tatsächlich nicht, ich habe nicht so einen das hat für mich nicht so einen Suchtfaktor. Ja. Also das machen so Videospiele, wie wir jungen Leute sagen, das ist bei mir schlimmer, da bin ich anfälliger für zum Beispiel. Aber ich mache AfD-Themen.
Ja.
Und du glaubst nicht, was auf TikTok los, so kannst du ja vorstellen.
Da musst du ja auf TikTok sein, ne?
Ja, ich gucke aber nur, ich poste nichts und danach habe ich auch keinen Bock mehr auf Musikvideos. Okay, lass uns loslegen, Nils. Sag mal, wir starten wie immer mit deiner persönlichen Lieblingsnews der vergangenen Woche.
Meine Lieblingsnews der vergangenen Woche, da muss ich schwer nachdenken. Also ich glaube, was mich am meisten beschäftigt hat, war der Zusammenbruch der FDP. Der Untergang der FDP ist, glaube ich, das Witzigste, was seit langem im politischen Berlin passiert ist. Also ich muss wirklich sagen, es ist natürlich ein großer Teil Schadenfreude, wie der Amerikaner sagt, aber es ist einfach wahnsinnig witzig, wie die mit diesem beknackten Plan auf die Schnauze geflogen sind, auf gut Deutsch gesagt, ist einfach, das hat was sehr Befriedigendes, dass Karma dann manchmal im Leben doch regelt.
Meinst du, das war's für die FDP?
Ich glaube nicht. Meine Güte, die gibt's so lange, die sind so etabliert, sie werden immer noch genug Leute haben, die glauben, dass sie irgendwas bewegen können. Ich hoffe, dass es ein bisschen, das war für die Lindner-FDP. Das Ding ist ja auch, hab ja per se gar nichts gegen die FDP hat ja immer wieder Leute, die wirklich starke Politiker waren, die irgendwie interessante Ansätze hatten. Ich habe die nie gewählt, die wäre für mich nie die Partei gewesen, aber ich fand das schon immer gut, dass die im Spektrum erhalten war, mit so Leuten wie Hamm Brücher oder Gerd Baum.
Leuthäuser, Schnarrenberger.
Genau, also selbst sogar Strack-Zimmermann kann ich was abgewinnen. Mhm. Aber diese Lindner, ich habe sie heute die Krypto-Pinocchios genannt, diese ganz Clique da, um so Typen, die sich irgendwie für Startup behalten, das ist halt nicht liberal, das ist totaler Kappes und das kann gerne weg.
Das ist ganz toll. Also Nils, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt zu Beginn, wie wir das noch toppen sollen, die Krypto-Pinocchios. Am besten hören wir an dieser Stelle auf. Dann ist es halt mal eine kurze Folge, was soll's. Scheiß auf Wochenrückblick. Mein Gott, da muss man auch mal ein bisschen den Blick weiten, ne? Auf, eben nicht verengen auf die persönliche Lieblingssauce. Reicht doch.
Absolut. Wir können ja auch jetzt so tun, als hätte ich es nicht gesagt, und dann sage ich es nachher einfach nochmal.
Das tun wir nicht. Also ich kann schon mal so viel verraten, wir werden gleich noch intensiver über die FDP reden. Ja. Um das Thema kommt man in dieser Woche gar nicht herum. Es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Der ganze Wahlkampf, und der hat noch nicht mal richtig angefangen offiziell, der ganze Wahlkampf, Fake News, der Fokus erzählt was von wegen, die SPD plant eine Anti-Merz-Kampagne. Ja, diese riesige Ente. Dann diese Zeitrecherche. Wir hatten in der vergangenen Woche, war Holger Stark da, stellvertretender Zeitchef. Der hatte die erste Geschichte, die Ursprungsrecherche, abgenommen und betreut, ne, ja, von Robert Pausch, dem Journalisten, der das Ding ausgegraben hat für die Zeit. Und auch da haben wir schon gesagt, unfassbar. Also was für eine Geschichte, weil da auch so viel drinsteckt. Ne? Jetzt gehen wir hier schon ein bisschen in die Tiefe, aber mein Gott, man muss den Dingen auch den Raum geben, den sie verdienen. Dass du so doof bist,
ja,
sowas in so einem großen Kreis zu besprechen, sowas auch zu verschriftlichen und dann zu glauben, das kommt nicht raus, ist Wahnsinn, oder?
Ja, es gibt ja, ich finde, es gibt so viele witzige Dinge an dieser ganzen Story, die so unglaublich machen. Also das, was du sagst, aber auch, dass du dich dann hinstellst, das hast du auch heute, glaube ich, auf Instagram ganz schön formuliert, dass der Parteivorsitzende, dass der halt einfach so lügt. Nee, das hat
der Generalsekretär.
Niemals jemand, der Parteisekretär, dass er sagt, das hat niemals jemand D-Day genannt, ja, obwohl er da schon wusste, dass auf dem Papier D-Day stand.
Das wissen wir nicht. Er ist ja jetzt mittlerweile zurückgetreten und da müssen wir aufpassen. Er sagt auch in seinem sehr kurzen Rücktrittsstatement,
ja,
er habe es aus Unwissenheit, habe er gesagt, das gibt es nicht und so weiter.
Ja, also es kann auch sein, dass er vorgeschickt wurde.
Wer es glaubt.
Ja, ihm erzählt wurde.
Wir wissen es nicht.
So oder so ist das halt einfach, also ihn dann so hinzuhängen, ist natürlich genauso fürchterlich, als wenn er es gewusst hätte. Also so oder so. Und auch zum Beispiel, dass auch Kubicki, der ja gesagt hat, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist doch alles Schwachsinn. Und man so richtig merkt, der war halt einfach nicht eingeladen, weil den keiner dabei haben will. Das finde ich auch so wahnsinnig.
Wenn ich nicht dabei bin, kann es nicht stattgefunden haben. So läuft es. So genau.
Das hat so viele Ebenen, die mein kleines Herz sehr erfreuen. Das ist einfach für mich die News der Woche.
German Schadenfreude. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem
Samstag.
Gutes tun und abkassieren. Darüber berichtet die Taz. Finanzielle Sicherheit im Alter. Wir haben in dieser Woche gehört, dass mehr als 4 Millionen Rentnerinnen, vor allen Dingen und Rentner in Deutschland von Armut betroffen sind. Das hatte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Montag berichtet. Und ich habe es gerade schon mal angedeutet, Altersarmut trifft Frauen häufiger als Männer. Stichwort Teilzeitfalle. 2023 war jede fünfte Frau von Armut gefährdet. 27% ist der Gender Pension Gap, also die Lücke zwischen Mann und Frau bei den Alterseinkünften. Deswegen gibt es gerade für Frauen immer mehr Angebote, die sie schulen sollen, wie man Geld gut anlegen kann. Das ist gar kein Hexenwerk. Das Zauberwort lautet Fonds. Fonds sparen ist total beliebt, weil man ziemlich gute Renditechancen hat. Aber dadurch, dass man bei einem Fonds nicht in einzelne Aktien investiert, sondern in so einem Bündel, ist das Risiko besser verteilt. Ne? Also man spekuliert nicht total krass an der Börse und geht da ins Tagestermingeschäft, wie das alles heißt, sondern ne, man lässt es lange liegen und stellt sich möglichst breit auf. So weit, so super. Nur, es gibt viele Fonds, die basieren, klar, auf den erfolgreichsten Aktien, die weltweit gehandelt werden. Und da sind zum Beispiel auch viele fossile Unternehmen dabei. Wir erinnern uns vielleicht an dieser Stelle an Bushido, der kürzlich in einem Podcast erzählt hat, dass er in Rüstungsaktien investiert.
Na.
Tut er jetzt angeblich nicht mehr.
Er hat ein paar Tage später es sehr bereut, das erzählt zu haben.
Kam nicht so gut an.
Ja, Riesenüberraschung übrigens.
Ja, wer hätte es ahnen können? So, wir sind hier aber noch eine Stufe drunter, fossile Unternehmen in solchen Aktienfonds eben, aber der Aspekt Nachhaltigkeit wird vielen immer wichtiger, denn wir wollen alle fein Rendite für die Altersvorsorge mitnehmen, aber wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern vielleicht ja auch eine halbwegs bewohnbare Erde hinterlassen und uns vielleicht auch, weil sonst haben wir von dem Geld ja im Alter auch nichts, ne? Wenn ja. So. Wenn man mit diesem Anspruch an den Aktienmarkt rantritt und sich die beliebtesten Fonds anschaut, dann wird's halt ein bisschen schwierig. Und dazu schreibt die Taz. Es scheint sich alles nur um Liquidität, Risiko, Sicherheit und Rendite zu drehen. Und weiter, AnlegerInnen, die sich für eine friedliche, soziale und ökologische Welt engagieren möchten, müssen wesentlich mehr Hausaufgaben machen als die klassischen. Also, es ist zwar möglich, aber es ist komplizierter. Und da haben wir uns gedacht, wir helfen ein bisschen nach. Nachhaltige Fonds und ETFs, die gibt es von vielen Anbietern. Es ist quasi so ein Dschungel und man muss sich dann sehr genau überlegen, will ich nur fossile Unternehmen ausschließen oder auch Kinderarbeit, industrielle Tierhaltung, Düngemittel. Ist es mir, da sind wir wieder bei Bushido, außerdem wichtig, nicht in Waffen zu investieren? Hätte er uns mal gehört, ne? Das ist blöd. Wir sind jetzt einfach spät dran, sonst wäre es ihm einfach nicht passiert. Finde ich Atomkraft klimafreundlich oder finde ich die doof? Das sind alles Entscheidungen, die jeder individuell für sich treffen muss, aber auch kann. Und um dabei zu helfen, gibt es die Seite Fairfonds. Die verlinken wir in den Shownotes. Da kann man zum Beispiel den Namen oder die sogenannte ISIN, das ist so eine Zahlen-Buchstaben-Folge eines Fonds, in die Datenbank eingeben und dann sehen, okay, hier ist zwar 0% Kohle, 0% Umweltzerstörung, aber 3% Öl und Gas und 18% Menschenrechtsverstöße und Arbeitsrechtsverstöße. Dann kann man sich überlegen, wie man das so findet. Na, Fazit schreibt die Taz. Eine nachhaltige Anlage fürs eigene Alter ist durchaus möglich, braucht aber kritische Aufmerksamkeit. Finde ich super, Nils, weil ich muss sagen, Altersvorsorge habe ich mich lange drum gedrückt, weil ich mich mit Geld so gut wie gar nicht beschäftigen will und auch nicht damit, dass ich irgendwann mal sehr alt werde. Und dafür ist so ein Tool doch spitze, oder?
Ich finde das auch super. Also ich müsste mich auch mal um Altersvorsorge kümmern, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, ich kriege 7,28 Euro Rente, Stand jetzt.
Als Nils, pass auf, ich bin kein Profi, aber das wird nicht reichen.
Na, ich glaube, ich befürchte es auch. Ich meine, who knows, es soll ja wieder alles billiger werden, aber das wird vielleicht nicht genug sein. Also Maria ist da sehr hinterher und sagt, wir müssten da mal was machen.
Deine liebe Frau.
Genau.
Die hat sich auch noch nicht gekümmert.
Die hat sich auch noch nicht gekümmert, aber die ist, glaube ich, informierter als ich.
Ja, dann weiß sie ja wenigstens, worum sie sich nicht gekümmert hat. Das ist ja ein Riesenvorteil.
Es ist so eine furztrockene Materie. Es macht wirklich überhaupt keinen Fun, muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt.
Es muss aber gemacht werden, das ist auch klar.
Und weil Altersarmut macht noch weniger Fun.
Das stimmt, Altersarmut ist tatsächlich ein Problem. Und also da werden wir jetzt mal, aber das ist tatsächlich ein sehr schönes Angebot, um da auch ethisch zumindest so gut es geht. Ich glaube, die Illusion, dass man ethisch einwandfrei oder moralisch einwandfrei investieren kann, das die Illusion muss man, glaube ich, loslassen. Aber
sagte Bushido und orderte Rheinmetall.
Ja, kommt immer ein Rhein drin vor, da bin ich ja als Rheinländer schon.
Es ist auch immer eine Frage von Prioritäten.
Aber ich finde es gut, dass es Angebote gibt, die einem versuchen, das so gut wie möglich zu ermöglichen. Und ich werde mir das auf jeden Fall angucken, ganz ohne Flachs.
Dafür liebe ich ja Computer, dass die sowas für mich ausrechnen können. Kein Mensch würde sich da hinsetzen und sich die Arbeit machen. Also dann bist du wirklich im Rentenalter, bist du rausgefunden hast, wo du anlegen musst.
Ich weiß noch, als dieser Aktienboom losging, also so in den Nullerjahren, irgendwie als Leute plötzlich privat Aktien gekauft haben, hat mein Vater gesagt, ich habe mir jetzt auch Aktien gekauft. Und dann, weil ich wollte das mal ausprobieren, man hat ja früher immer gesagt, wenn man sich Aktien kauft, dann soll man das mit so ein bisschen Spielgeld sozusagen machen, also Geld, auf das man nicht angewiesen ist. Und das ist ja eigentlich immer ein ganz guter Rat, wenn man so ein bisschen gambelt. Und dann hat mein Vater Aktien gekauft, weil das mal unbedingt machen wollte. Dann habe ich zu ihm gesagt, was hast du denn gekauft? Also wir reden jetzt so, ne, Ende 90er, Anfang Nuller eigentlich. Und dann hat er gesagt, Olivetti. Und ich so, hä, Olivetti? Und dann habe ich nachgeguckt und dann habe ich gesagt, das ist doch ein Schreibmaschinenhersteller. Und da sagt er so, ja, wenn die wieder gebraucht werden, dann mache ich hier einen richtigen Reibach.
Das Internet ist eine Mode, das geht auch wieder vorbei. Und diese neumodischen Computer zum Tragen.
Also in den Nullerjahren noch in Schreibmaschinen investieren, das finde ich sehr kühn. Das hat mir gut gefallen.
Ich finde es schön, dass du von kühn sprichst. Du bist ein Menschenfreund.
Ja, absolut.
Du bist ein Menschenfreund.
Nee. Absolut.
Es ehrt dich. Wir machen weiter mit dem Sonntag. Tagsüber $9 pro Einfahrt. New York will Citymaut noch vor Trumps Machtübernahme durchsetzen. Darüber berichtet der Spiegel. Trump übernimmt am 20. Januar die Amtsgeschäfte. Und ich glaube, bis dahin sind alle, die noch einigermaßen in Besitz von Macht und bei Trost sind in den USA, dabei, Dinge abzuwickeln, Projekte noch zu beenden. Ja. Ne? Dazu gehört eine City-Maut für Autos, habe ich gerade gesagt, in New York. Eine City-Maut bedeutet weniger Luftverschmutzung, weniger Unfälle, mehr Ruhe, mit einem Wort mehr Lebensqualität. Aber in den allerwenigsten Fällen bekommen Politikerinnen und Politiker, die für ihre Stadt eine Maut fordern, viel Unterstützung. Wir haben das hierzulande ja auch gesehen, schon bei der Lkw-Maut und das Desaster um die Pkw-Maut. Ist hier ja auch noch nicht so wirklich lange her. Und das Einzige, was davon im Gedächtnis geblieben ist, das ist der Name Andi Scheuer als Synonym für das Scheitern der CSU-Verkehrspolitik und für die Totalverweigerung der Übernahme von Verantwortung für politisches Scheitern auf ganzer Linie. Wir haben schon jetzt einen roten Faden, Nils. Erkennst du ihn? Ist das nicht schön? FDP, Andi Scheuer. Andi Scheuer kommt übrigens heute nochmal vor, später ja, in diesem Podcast. So. In New York City gibt es aber weder eine CSU noch einen Andi Scheuer inklusive seiner Vorgänger als Bundesverkehrsminister, dafür aber berechtigte Hoffnung auf eine Maut. Zwei Drittel der Einwohner des Staates New York sind laut einer Umfrage von Ende April zwar dagegen. So, das interessiert New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, überhaupt nicht. Die will trotzdem noch vor der Machtübernahme von Donald Trump eine City-Maut durchsetzen. Trump, wen mag es überraschen, hat schon Widerstand angekündigt. Um das Ganze populär zu machen, oder populärer zumindest, hat diese Gouverneurin angekündigt, die Gebühren zu senken, die sie plant. In Zukunft soll man, wenn man in die Stadt will mit dem Auto, 9 statt, wie ursprünglich geplant, $15 in Spitzenzeiten zahlen. So. Mit den Einnahmen soll vor allem die dringend sanierungsbedürftige New Yorker U-Bahn modernisiert werden. Da sind Aufzüge, Rolltreppen und Gleise teilweise 80 Jahre alt. Es staunt der Laie, es nickt müde der Berliner, oder Nils?
Ja, ja, absolut. Ja.
Also Aufzüge kennt man hier so gut wie gar nicht an U-Bahn- und S-Bahn-Stationen. So, ich habe es eben gesagt, Widerstände gegen eine City-Maut sind fast überall groß. Und das klingt jetzt natürlich erstmal total brachial, ne? Ja. Dass man eine Umfrage hat, 2 Drittel der Bewohner von New York City oder New York wollen das nicht. Und die Gouverneurin sagt, ja, mach ich trotzdem. Also nicht so richtig demokratisch. Aber Widerstände gegen eine City-Maut sind fast überall groß, und zwar fast immer, habe ich eben auch schon betont. Es gibt aber, auch darüber schreibt der Spiegel, gute Beispiele dafür, dass sie oft unbegründet sind. Und jetzt habe ich ein Knallerbeispiel, und zwar Pontevedra in Spanien. 1999 hat der dortige Bürgermeister Miguel Lores angefangen, die Stadt von einer Lärm- und Abgashölle in eine lebenswerte Stadt zu verwandeln. Und zwar war dabei ein zentraler Baustein, du wirst es schon ahnen, Nils.
Die Verkehrsmaut.
Die Maut, ganz genau. Die meisten Einwohner fanden das damals überhaupt gar nicht gut.
Wahrscheinlich aber auch 2 Drittel waren dagegen.
Ich denke, da wiederholt sich Geschichte. Ja. Aber der Mann hat es trotzdem gemacht. Der Spiegel schreibt, die Luftverschmutzung sank um rund 70%. Der Umsatz der zunächst wütenden Einzelhändler ging nicht, wie befürchtet, zurück, sondern stieg sogar an. Die UNO ernannte die Stadt zur lebenswertesten in Europa. Ein tödlicher Verkehrsunfall in der Innenstadt soll sich zuletzt 2011 ereignet haben. Und jetzt bleiben wir noch kurz bei den Zahlen. Es kommt noch dicker. Miguel Lores ist bis heute im Amt. Also 25 Jahre später ist der Mann immer noch Bürgermeister. So, jetzt meine Frage an dich.
Ja.
1999, da gab es noch keine sozialen Medien und auch keinen drohenden Shitstorm. Glaubst du, das wäre heute oder das wird heute noch so möglich sein, was in New York City jetzt geplant ist?
Also das ist kein populärer Satz, aber ich glaube, man muss die Leute manchmal zu ihrem Glück zwingen. Ich finde, Anne Hidalgo hat das ja auch sehr schön bewiesen mit den ganzen Umbauten, die sie in Paris gemacht hat, wo sie die Stadt auch verkehrsfreundlicher, auch fahrradfreundlicher, fußgängerfreundlicher gemacht hat, auch abgasfreier gemacht hat und die Leute auch da das jetzt zu realisieren beginnen, dass das ja schon auch Lebensqualität ist, die man da gewinnt. Gerade mit dieser Promenade, die sie da an der Seine installiert hat, das ist ja viel geiler, als das vorher war. Und das checken die Leute aber wirklich einfach, es ist dieses klassische, muss auf die Herdplatte fassen, die Leute kapieren die Dinge oft erst, wenn sie passieren. So wie ja jetzt auch die Trump-Wähler plötzlich hektisch anfangen, Terrorists zu googeln, weil sie plötzlich erfahren, dass da vielleicht Sachen auf sie zukommen, die doch nicht so prickelnd sind.
Was googeln die?
Tariffs. Also Trump will ja Tariffs auf Importe und Exporte einführen. Und das würde aber bedeuten, dass die Amerikaner mehr zahlen müssen für importierte Güter. Und das hat er von Anfang an gesagt. Sie haben es aber irgendwie nie so richtig wahrgenommen, weil er dann, er hat zwar erwähnt, aber hat dann gesagt, das wird aber dafür sorgen, dass es uns viel besser geht. Mhm. Und jetzt checken sie erst, dass es bedeuten wird, dass die Butter eben doch noch teurer wird. Und wer jetzt mal in ein Walmart in Amerika geht oder in einen normalen Supermarkt geht, nicht nur in Whole Foods, sondern auch in die ganz normalen Dinge, der schlackert jetzt aus europäischer Sicht schon mit den Ohren, was die täglichen Güter da irgendwie kosten und so, weil es ist wirklich sackteuer. Die Einkommen sind ein bisschen höher in den USA, aber es ist, wird kein Spaziergang. Und da sieht man, dass es der breiten Masse, also und ich will mich gar nicht davon freisprechen, mir passiert das sicherlich bei ganz vielen Dingen in den Nachrichten genauso, sich sehr schnell auf Dinge einschießt oder an Dinge glaubt, die dann irgendwie doch anders sind, wenn sie dann tatsächlich passieren. Ich habe bei der Wahl eigentlich auch gedacht, dass relativ sicher Kamala Harris das Ding nach Hause fahren würde, weil ich so viele Podcasts vor der Wahl gehört habe, die auch alle davon ausgegangen sind, dass ich da sehr überrascht war und mir das aber wieder gezeigt hat, wie blöd ich eigentlich und wie manipulierbar ich bin und wie manipulierbar wir alle sind, wenn wir wollen, wenn wir uns darauf einlassen, uns manipulieren zu lassen. Und das und man kann aber eben die Leute auch zum Positiven manipulieren, indem man eben Sachen durchdrückt, die erstmal keine Popularitätspokale bringen, aber die wo jemand wirklich eine Vision haben muss, wie das eben der Mensch, der Bürgermeister in Spanien, dessen Namen ich jetzt vergessen hatte, oder wie das eben auch die Gouverneurin von New York hat oder wie das eben auch Anne Hidalgo hatte, die dann eine sehr klare Vision haben, die auch, glaube ich, irgendwie davon ausgehen, dass die Dinge populärer sind, wenn die Leute sie sehen und wenn die Leute erleben, was die Benefits davon sind. Und deswegen finde ich das eigentlich immer gut. Aber klar, ich glaube, wahrscheinlich, um jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, von der ich völlig abgewichen bin, ich glaube, dass es einfacher war, als es noch kein Social Media gab und dass es einfacher war, als man noch nicht auch unpopuläre Entscheidungen jeden Tag gegen einen Sturm und einen Sturm der Entrüstung durchsetzen musste und so. Das war wahrscheinlich easier.
Es könnte ja sein, dass sich in der deutschen Parteienlandschaft jetzt so einige Verschiebungen ergeben. Vielleicht entsteht da auch eine Lücke für was Neues, Nils. Ja. Ich zwinge euch zum Glück. Vielleicht wäre das für eine Partei ein guter Slogan. Ich sehe dich da ganz weit vorne. Versuchen kann man es ja mal.
Der Glückszwinger, warum nicht? Ist ein riesenguter Titel, mit dem man, glaube ich, wirklich Herzen gewinnt.
Alles ist möglich. Ja, Trump ist wieder Präsident, also so gut wie. Also von daher, ich werde da nicht so pessimistisch, reden wir nachher nochmal drüber. Ja. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Montag.
Ja.
Alle an einem Tisch, warum gemeinsames Essen die Seele stärkt, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Tage sind kürzer und dunkler. Ich sitze in Berlin. Ich kann davon ein Lied singen. Wir haben das schlimmste Novemberwetter seit 2-3 Tagen, das man sich vorstellen kann. Deswegen freuen wir uns besonders über diese Meldung. Eine aktuelle Studie aus Couple and Family Psychology hat untersucht, wie sich die Lockdowns während der Corona-Pandemie auf die Rituale rund um das Essen ausgewirkt haben. Und da stellt sich raus, positiv. In vielen Familien hat die Situation nämlich dazu geführt, dass sie häufiger als vorher am gemeinsamen Esstisch landeten. Ja, wenn nichts anderes da ist, dann bleibt halt nur noch die bucklige Verwandtschaft. Ne? Und nicht nur in der Quantität hat sich da was geändert, auch die Qualität der Familienmahlzeiten hat zugenommen. In dieser Studie wurden Eltern gefragt, wie oft sie mit ihren Kindern gegessen haben und auch, ob es dabei Gespräche gab und worüber. Es wurde auch negatives Verhalten beim Essen abgefragt, also zum Beispiel die Handynutzung am Tisch. Und fast 60% berichteten von mehr oder viel mehr positiven emotionalen Interaktionen. Über 65% berichteten von einer größeren Unterstützung innerhalb der Familie. Immerhin auch fast 45% gaben an, dass sich auch die negativen Verhaltensweisen verstärkt hätten. Aber, sagen die Forschenden, wenn Familie mehr Zeit miteinander verbringen, kann es auch zu mehr Streit und Spannungen kommen. Dennoch nahmen alle positiven Eigenschaften stärker zu als negatives Verhalten bei den Mahlzeiten. Eine der Autorinnen der Studie ist die Psychiaterin Anne Fischel und die sagt, Mahlzeiten im Familienkreis sind gut für den Körper, das Gehirn und die mentale Gesundheit von Kindern und Erwachsenen.
Ja. Glaube ich auch sofort. Also dieses Zusammenwachsen von, sagen wir nicht nur Familien, sagen wir einfach mal Haushalten in der Corona-Zeit, also alle, die irgendwie zusammen an einem Ort mehr oder weniger gezwungen waren. Das war schon für die Gemeinschaften eigentlich auch eine positive Sache und eine schöne Sache, weil die da irgendwie sich sehr miteinander beschäftigen konnten und auch eben quasi gezwungen waren, sinnvolle Beschäftigung zu finden oder zumindest welche, die nicht alle irgendwie aufregen oder so und die irgendwie mehr ein größeres Miteinander haben. Wir haben ja auch alle während Corona gesagt, ja, das behalte ich auf jeden Fall bei, das ist super. Ich habe auch gesagt, oh, ich werde jetzt immer Handsanitizer benutzen oder Masken werde ich wahrscheinlich auch weiterhin tragen und so. Ist natürlich alles nicht eingetreten. Und deswegen, glaube ich, haben sich natürlich auch in Familienverhalten wieder so Manierismen eingeschlichen, die eben nicht dieses Gemeinschaftsgefühl zuvorderst stellen. Aber also ich meine, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, irgendwie im Rheinland. Ich habe 3 ältere Geschwister und wir waren immer eine große Familie und wir haben eigentlich immer noch Abendbrot zusammen gegessen und alle irgendwie am großen Tisch gesessen und uns erzählt, was am Tag passiert ist und rumgeflaxt und Quatsch gemacht. Und wenn Gäste dabei waren, wurden die von der ganzen Familie so ein bisschen hops genommen und so. Also es war, ich finde das super. Wenn das wieder mehr und öfter passiert und so, kann ich das eigentlich nur begrüßen.
Wie ist das denn bei euch zu Hause, bei dir und Maria? Das frage ich jetzt mal ganz frech.
Ja, wir sind ja meistens zu zweit und da schaffen wir es aber schon auch immer zusammen an den Tisch. Also wir quatschen viel, wir tauschen uns viel über den Tag aus und dann manchmal kommen ja Marias Eltern vorbei oder ihr Bruder vorbei oder so, die auch alle in Berlin wohnen. Mhm. Und also da gibt's schon enge Banden, die irgendwie immer wieder auch zusammen essen oder zusammen Sachen unternehmen.
Das ist schön. Also die Familie in Berlin zu haben, das können ja nicht viele von uns behaupten, ja, ne? Weil wir sind ja alle zugezogen. Ja. Und es gibt auch viele Alleinstehende in Berlin, wie anderswo auch. Und auch für die hat das Redaktionsnetzwerk dann auch noch einen Tipp, also für Kinderlose und Alleinstehende. Auch mit Nachbarn oder im Freundeskreis kann man kochen und genießen. Und außerdem gibt es noch Alternativen. Also zum Beispiel für ältere Leute gibt es in Senioreneinrichtungen offene Mittagstische. So schreibt der Seniorenratgeber, denn das Miteinander am Tisch tut jedem gut, unabhängig vom Alter. Und das finde ich auch nochmal schön.
Das ist absolut. Ich finde auch zum Beispiel bei mir, also es ist ja eine sehr oft gescholtene Einrichtung, aber ich bin ja evangelisch, ich zahle auch immer noch Kirchensteuer, ich bin immer noch Kirchenmitglied und ich kriege immer den Gemeindebrief zugeschickt und da lese ich immer, wie sich so Kirchen oder meine Gemeinde vor allem natürlich für Senioren und RentnerInnen einsetzt und Seniorencafés anbietet, Ausflüge mit dem Bus, wir fahren irgendwie in irgendeinen Wildpark oder so. Und das finde ich auch total cool. Das finde ich, dass da auch dieses Engagement immer noch stattfindet, dass die nicht irgendwie jeden Nachmittag alleine aus dem Fenster gucken müssen, sondern dass da irgendwie so eine Gemeinschaft stattfindet. Ich war jetzt auch 2-3 Mal einfach so random bei uns da im Gottesdienst in der Kirche und da haben die dann auch noch, da teilen die dann die Gesangsbücher aus und so und werden da irgendwie so total aktiv in dieses Gemeindeleben mit eingegliedert. Und dafür ist Kirche nämlich tatsächlich noch gut, um quasi etwas gerade in Großstädten gegen diese Vereinsamung zu machen.
Absolut, genau. Einsamkeit ist das Stichwort, ne? Das rückt ja auch immer mehr auch in die gesellschaftliche Debatte, auch in der Politik wird das mittlerweile ja stärker angegangen, dieses Thema, finde ich total super. Ich werde das nie vergessen, wie ich mal einen Sommer in einer Apotheke stand und zwar in einer langen Schlange. Und deshalb konnte ich beobachten, wie eine ältere Frau sich hinsetzte und einem Mitarbeiter dieser Apotheke einen Stützstrumpf entgegenhielt. Die sind ja schwer anzuziehen, ne? Also Stützstrümpfe sind ja, sonst würden sie ihre Funktion nicht erfüllen, total eng gewebt. Die sind wirklich schwer übers Bein zu kriegen.
Ich ziehe die immer bei Langstreckenflügen an.
Ein
Krampf, da reinzukommen.
Genau, das mache ich auch. Also wir beide wissen, wovon wir reden. Und dann musst du dir noch vorstellen, die war so um die 70, würde ich mal schätzen, diese Frau. Bist ja auch nicht mehr so gelenkig, nicht mehr so beweglich. Dann hat die sich von diesem Mitarbeiter den Stützstrumpf anziehen lassen und hat geweint. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, also meine Oma hat immer gesagt, alt werden ist scheiße und einsam alt werden, das ist richtig schlimm.
Ja, das glaube ich auch. Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass man sich nie alt fühlt. Also ich habe mich mal irgendwann mit ihr unterhalten und sie hat gesagt, von sich selber denkt man nie, man ist jetzt alt. Das fand ich auch ganz interessanten Gedanken.
Das hat die beste Freundin meiner Mutter mal gesagt, als die 60 wurde. Da habe ich sie auch gefragt, fühlst du dich wie 60? Und ich guckte mich völlig entgeistert an und sagte, ich fühle mich, seitdem ich 30 bin, immer gleich.
Ja, genau.
Wir machen mal weiter mit dem
Dienstag.
Krieg im Libanon. Israel stimmt Waffenruhe mit Hisbollah zu. Darüber berichtet die ZDF heute. Dieser Podcast, das ist mir immer wieder total wichtig zu betonen, will nicht so tun, als wäre alles gut. Das war es nie, das ist es nicht und das wird es wohl auch nie sein. Und ich gehe auch noch mal ein Stück weiter. Es gibt wirklich gute Nachrichten, so wie nun diese Waffenruhe zwischen Israel und der Terrormiliz Hisbollah. die aber in einem unfassbar schlimmen Umfeld stattfindet, während das Umfeld auch weiter schlimm bleibt. Das ist so. Na, das ist eine gute Nachricht, das ist eine Waffenruhe immer. Die Hisbollah ist geschwächt, sagen Fachleute, und zwar, ich zitiere, substanziell, aber auch an der israelischen Armee sind die vergangenen Monate natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. So, und nun hoffen zum Beispiel amerikanische Regierungsbeamte, dass die Hamas, die von der Hisbollah unterstützt wird, durch diesen Move zwischen Israel und der Hisbollah, die vor allem im Libanon ja operiert, die Hamas aber auch eben unterstützt, Hamas, Gazastreifen und so weiter, dass die Hamas dadurch international isoliert beziehungsweise isolierter dasteht und dass deshalb die Voraussetzungen zumindest besser werden könnten dafür, dass auch in die Verhandlungen zwischen Hamas, Terrororganisationen wie die Hisbollah auch und der israelischen Regierung kommen könnte. US-Präsident Joe Biden, der ja, wir hatten es eben schon, in gut 7 Wochen abgelöst wird von Donald Trump, will sich dafür einsetzen. Logisch. Das erstens will Biden auch ein Vermächtnis hinterlassen, ne, eine Legacy. Und zweitens ist mit unserem Wissen aus Trumps erster Amtszeit ziemlich wahrscheinlich, dass der dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu in Gaza weitestgehend freie Hand lassen wird. Und die USA sind zwar seit jeher die Schutzmacht Israels, das ist auch immer noch so, aber Joe Biden gehört zu denjenigen, die Netanyahu für das Vorgehen in Gaza, für die humanitären Zustände in Gaza sehr deutlich kritisiert hat. Das alles zusammengenommen, das finde ich, muss man einmal dazu sagen, ändert aber nichts daran. Diese Waffenruhe ist eine wirklich, wirklich gute Nachricht, auch wenn wir in den letzten Tagen sehen, hin und wieder kommt es da immer noch zu Zwischenfällen. Ne? Wie hast du das aufgenommen am Dienstag?
Ja, ich habe mich auch, mir geht's ja ähnlich wie dir. Ich freue mich über alles, was bedeutet, dass weniger Menschen sterben. Ich freue mich über alles, was in diesem Konflikt passiert, was zu einer Befriedung beiträgt, wie auch immer die aussieht. Wir sind sehr weit davon entfernt, dass da eine friedliche Lösung, dass eine Zwei-Staaten-Lösung, was auch immer stattfindet. Aber jeder dieser Schritte ist Gold wert und jeder dieser Schritte ist total begrüßenswert. Und ich freue mich auch, dass Biden da jetzt nochmal so sich so engagiert und die ganze Biden-Administration da irgendwie nochmal so alle Energie reinwirft, um da möglichst viel Gutes zu hinterlassen sozusagen. Das ist wie gesagt, ich freue mich wirklich über jede Waffenruhe, über jede Patrone, die nicht verschossen wird in diesem unsagbar, fast unlösbaren Konflikt. Deswegen ist das tatsächlich erstmal einfach eine gute Nachricht.
Und über jeden Beleg, der zeigt, verhandeln lohnt sich einfach immer, ne?
Ja, finde ich auch. Total.
Wir gehen weiter zum Mittwoch. Bildungsstätte Anne Frank verlässt Ex, meldet nochmal die ZDF heute. So, das wird hier langsam zur festen Rubrik namens Exodus. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich glaube, der findet so in dieser Form nicht statt. Aber wir haben angefangen mit dem Guardian. Ich glaube, vor 2 Wochen war es in der Folge. Und mit dem ersten FC St. Pauli haben darüber berichtet, dass die tatsächlich verlautbart haben, wir haben keinen Bock mehr auf Elon Musk, wir gehen hier weg. Eine Woche später haben wir dann über das Ende des SV Werder Bremen und von Hansa Rostock auf ehemals Twitter berichtet. Die Leipziger Buchmesse hat diese Woche nachgezogen und nun also auch die Bildungsstätte Anne Frank. Die begründet ihren Schritt damit, ich zitiere, unter der Leitung seines Eigentümers Elon Musk habe sich Ex von einem zentralen Kommunikationsmedium für journalistische Information und demokratische Debatten zu einer Plattform entwickelt, auf der antisemitische Verschwörungstheorien, Fake News, rechtsextreme Inhalte und schierer Spam florieren. Hass und Hetze würden auf dieser Plattform durch algorithmische Verstärkungen nicht nur geduldet, sondern aktiv gefördert, sagt die Leiterin des Bereichs Kommunikation, politische Bildung im Netz, der Bildungsstätte Anne Frank, Eva Behrensen, und zahlreiche Berichte und Analysen würden dies belegen. Die Bildungsstätte habe lange mit dem Rückzug gezögert, denn Bildungsarbeit auch dort zu leisten, wo es wehtut, gehöre zu ihren pädagogischen Leitlinien. Die Einrichtung habe ihre Präsenz auf anderen, insbesondere jugendrelevanten Plattformen weiter ausgebaut und bestehende Probleme mit rechter Agitation, antisemitischer und rassistischer Hassrede sowie Fake News analysiert und benannt. Man habe den Rechten nicht das Feld überlassen wollen, sagt Eva Behrensen. In einem Klima, in dem jeder Post der Bildungsstätte von KI und treu generierten Spam-Content überschwemmt wird, könne die Bildungsstätte das aber nicht mehr leisten. So, du hast das vorgemacht quasi, Nils, ne? Wenn ich das richtig erinnere, bist du schon, also tatsächlich im Vergleich lange weg. Im Vergleich mit mir zum Beispiel, ich bin da ja immer noch.
Ich bin, glaube ich, 1,5 Jahre weg oder so.
Ja.
Und es fiel mir 2 Tage schwer, aber seitdem ich gucke, glaube ich, im Jahr 3-mal noch bei Twitter rein und vermisse es gar nicht. Also es ist, man muss auch wirklich immer sehr in Relation setzen. Twitter war ja nie ein Massenmedium und die Deutschen, was für ein niedriger Prozentteil von Deutschen Twitter überhaupt nutzen oder genutzt haben. Deswegen muss man den Leuten vielleicht immer erklären, dass das wirklich ein super aufregender Debattenraum war. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Man hat sich sehr interdisziplinär vernetzt. Man hat mit Leuten debattiert, diskutiert, mit denen man sonst vielleicht nicht ins Gespräch gekommen wäre. Das ist manchmal auch ein bisschen ruppiger zugegangen, aber meistens war es einfach sehr faszinierend. Und seitdem Elon Musk das übernommen hat, ist es einfach nicht mehr möglich, da Debatten zu führen. Also man muss sich das vorstellen, als wäre das vorher eine Bibliothek gewesen und dann kommt jemand, der wie Elon Musk übernimmt die Bibliothek und tauscht dann peu à peu jedes Buch gegen Mein Kampf aus, so in etwa. Und die Bibliothekare müssen alle anschreien, werden gezwungen, alle anzuschreien. So in etwa muss man sich das mittlerweile vorstellen. Und deswegen, ich hab's nicht bereut und ich freue mich aber total, wenn das jetzt auch diese öffentlichen Rückzüge alle stattfinden, weil das ja natürlich rein, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam solchen Plattformen schadet. Und deswegen begrüße ich das total. Ich habe da ja meinen Account, der liegt da ja still. Ich habe da so einen letzten Thread, den ich online stehen gelassen habe, damit quasi niemand meinen Namen klaut. Habe ich den Account gehalten. Aber mich interessiert das überhaupt nicht mehr, was da passiert.
Und wo bist du jetzt vor allen Dingen statt dort?
Da sind wir jetzt an einem ganz anderen bunten Punkt angekommen. Ich bin damals von Twitter dann zu Blue Sky gewechselt, weil alle gesagt haben, Blue Sky ist es. Weil Mastodon, das kann ich ganz ausklammern, da bin ich nie mit klargekommen. Da bin ich zu Blue Sky gegangen, weil ich es irgendwie ganz, ganz cute fand und irgendwie okay fand. Das ist nicht so aus dem Quark gekommen. Da waren irgendwie kaum deutsche User, da ist nicht so richtig was passiert. Das war nicht so richtig interessant. Dann hatte ich eine Zeit lang gar nichts. Dann ist plötzlich Threads, gab es dann endlich in Deutschland. Und dann hat das auch irgendwann so, am Anfang war es unangenehm, aber irgendwann hat der Algorithmus funktioniert oder was auch immer. Und so richtig funktionieren tut er nicht, aber irgendwann wurde es angenehmer und jetzt führe ich da auch ganz schöne Debatten, hatte fast so ein leichtes Twitter-Gefühl wieder an manchen Punkten. Und jetzt so aber seit einem Monat, ungefähr seit 4 Wochen, kriege ich andauernd sozusagen Threads oder Posts in die Timeline gespült, wo die Leute sagen, ja komm, wir gehen jetzt alle zu Blue Sky. Und ich bin so schweinesauer, weil ich war ja schon da, Leute, wir müssen uns jetzt mal wirklich endlich einigen.
Lasst mich einfach liegen, ohne mich könnt ihr schaffen. Ich kann das auch nicht nochmal.
Ich bin nicht mehr in einem Alter, wo ich so viel hin und her kann, da brauche ich eine Reisetablette, da wird mir ja schwindelig, das ist ja nicht auszuhalten.
So ein Netzwerkrollator brauchst du.
Also mir wird da übel mitgespielt, wie du siehst, und ich bin da noch zu keinem finalen Ergebnis gekommen, aber mal gucken.
Aber du erwähntest eben Instagram, bist du da auch aktiv?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich mein Lieblings-Social-Network. Und seit dem Twitter-Tod sowieso schon 3-mal, weil da finde ich irgendwie, die Community ist bei mir zumindest auf der Seite noch recht angenehm. Da kann ich irgendwie Sachen ausprobieren. Ich mache ja mit dem SWR auch zum Beispiel dieses Cover-Lover-Format, wo ich so Plattencover erkläre, immer freitags und so. Und das ist irgendwie alles, das ist so am wholesomesten, finde ich im Moment.
Das ist so hart, oder? Ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin auch immer noch auf Twitter und meine Impulskontrolle verlässt mich da teilweise. Also ich kann mich schon benehmen, aber ich begebe mich immer wieder in Debatten. Ja. Und das ist so krass. Also wenn du identische Inhalte, ich mache das teilweise, ich poste auf allen 4 Threads, Blue Sky, Insta und dann auch noch Twitter. Auf Twitter bist du der allerletzte Mensch für das, was du da gerade veröffentlicht hast. Es beweist alles, was man eigentlich immer schon über dich gewusst hat, ja? Und dich komplett als Menschen in Frage stellt. Und bei Instagram sind alle so, oh, wie schön, interessanter Gedanke, Applaus, Applaus. Und auf Blue Sky sind alle, ja, okay, kann man so sehen. Ich hätte noch folgenden Gedanken beizusteuern. Und dann kommt so einer dazwischen, der schreibt dann, linksgrüne Mainstream-Medien. Und du kannst gar nicht so schnell blocken, die sich jemand anders meldet und schreibt, blocken. Also das ist und bei Threads habe ich aber tatsächlich, da hat mich der Algorithmus, behaupte ich jetzt, komplett im Stich gelassen. Natürlich sagt es mehr über mich als über den Algorithmus aus. Ich habe da eine Timeline von Leuten, die quasi miteinander diskutieren, wie man eine Schleife bindet. Also ich habe die banalsten Fragen. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingeraten bin.
Ja, das war jetzt bei Threads, gab es das immer so wellenartig, dass Leute das toll fanden, so Posts zu machen über so super Banales. Ja. Und was ja gleichzeitig bei der sozusagen von Threads kuratierten Timeline ein Irre macht, ist, dass man hat einen Post von vor 2 Minuten, dann einen von vor 8 Tagen, dann einen von vor 3 Stunden von Leuten. Also es ist zeitlich, es gibt da keine Chronologie und es macht einen wahnsinnig, News von vor 3 Tagen zu lesen.
Ja, nee, pass auf, Nils, jetzt komme ich, weil das kann ich dir nämlich jetzt aus erster Hand berichten, weil ich da eben noch bin. Gestern Abend hättest du auf Twitter so einen Spaß gehabt und heute auch noch, weil die Timeline da ja auch nicht mehr chronologisch funktioniert. Und dann sahst du, da muss ich leider sagen, da war auch mein Entertaining-Interesse tatsächlich kurz mal stärker ausgeprägt als mein politisches, was mein Arbeitgeber natürlich nicht erfahren darf. Ich habe aber Urlaub diese Woche. Jedenfalls, ich hatte ständig in der Timeline so Tweets von FDP-Leuten und dachte, das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. In dieser Lage ist der irre. Und dann ach so, ist ein Tag alt. Ah, da hatte man noch große Fresse.
Ja, das ist natürlich sehr schön. Das stimmt.
Also es sei natürlich wie widersinnig, dass dieses nicht mehr chronologische ist. Aber da habe ich eine gute Nachricht für dich. Der Markt regelt. Und zwar hat man bei Meta anscheinend sehr aufmerksam wahrgenommen, dass Blue Sky jetzt durch die Wahl von Trump noch mal so einen großen Sprung gemacht. Mhm. Das ist auch schon wieder, hat sich auch schon wieder abgeflacht, dieser Graph, ne, diese Wachstumskurve. Aber ich glaube, eine Kurve kann sich nicht abflachen. Egal, ich bin hier nicht im Mathe-Abi. Also man sieht das und hat sich jetzt überlegt, die bei Blue Sky, die sind recht erfolgreich. Die haben ja die Timeline chronologisch, machen wir das doch auch. Also das kommt jetzt bei Threads ja auch.
Wir sind plötzlich bei Haken dran, ne? Wir sind ja bei der Haken dran.
Hab ich auch gerade dran gedacht.
Wir sind ja Gavin Kallmeyers Podcast, bei dem wir beide gerne zu Gast sind.
Ja.
Und jetzt, das hat er jetzt mit uns gemacht. Das hat Gavin mit uns gemacht, dass wir beide uns jetzt auch woanders über seine Themen unterhalten.
Das ist wie so eine Sekte. Ist er der Christian Lindner der Podcast-Szene?
Ist Christian Lindner Guru? Ist Christian Lindner Sektenführer?
Böser Verdacht. Ich habe das heute wirklich kurz gedacht. Einmal mal Leute so in den Griff kriegen wie Christian Lindner. So ein Desaster anzurichten und ich lese nirgendwo aus der Partei auch nur den Hauch einer Rücktrittsforderung.
Na, absolut. Naja, das stimmt. Das stimmt.
Aber wir tun Gavin Unrecht. Ganz liebe Grüße.
Ja, Gavin ist wirklich das Gegenteil der FDP. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Das kann man wohl sagen, aber gut. Wir machen weiter mit dem Donnerstag und bleiben bei dem Thema. Donnerstag, 15.20 Uhr, ich weiß es, als wäre es gestern gewesen, war es auch, wir zeichnen ja am Freitag auf, kam der Tweet von Michael Bröker, Chefredakteur von Table Media, natürlich auch schon zu Gast hier in diesem Podcast gewesen. Und Michael schrieb: Table exklusiv, die FDP bereitete den Ausstieg aus der Ampel konkreter vor als gedacht. Im Papier ist von D-Day-Ablaufszenarien die Rede, von Kernnarrativ und von großer Feldschlacht. So, der Rest ist fast schon Geschichte. Wir haben hier ja auch schon fleißig gespoilert. Mhm. Ich habe es gerade gesagt, wir zeichnen auf am Freitagabend und Stand jetzt sind zurückgetreten FDP-Generalsekretär Gieserei und der FDP-Bundesgeschäftsführer, ich musste ihn googeln, Carsten Reimann. Ja. Das muss aber nichts heißen. So. Ja. Mir geht's gar nicht um diese beiden. Ich mache das auch nicht aus diesem Impuls heraus, den ich total verstehen kann, der Schadenfreude, das hier jetzt als Hopeful News zu verkünden. Wobei man, finde ich, zu diesen Rücktritten auch tatsächlich sagen muss, dass es ja auch toll ist, wenn überhaupt nochmal Verantwortung übernommen wird und politisch Handelnde zurücktreten. Andi Scheuer, wir hatten ihn heute schon mal, mehr muss ich nicht sagen. Und ich finde auch, die Art und Weise, wie Gieserei zurückgetreten ist, da werfe ich mal den Namen Anne Spiegel hier einmal kurz in die Debatte. Kurze Zeit Bundesfamilienministerin der Grünen, die hat mal vorgemacht, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Hm. So, was ich aber tatsächlich die gute Nachricht finde, ist, dass die Verächtlichmachung als solche jetzt tatsächlich identifiziert ist. Der Versuch der Diffamierung, zum Beispiel von Zeit und SZ, die ja den Aufschlag gemacht haben, der ist jetzt tatsächlich kolossal gescheitert. Also Gieserei hat bei NTV gestanden, das ist noch nicht lange her, und hat von einer Frechheit geredet, der wäre nicht verwendet worden. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob er gelogen hat oder ob ihn tatsächlich alle vergessen haben zu informieren irgendwann aus Versehen, ob er das Paper nicht gekriegt hat. Es gibt einen Wolfgang Kubicki, der gesagt hat, Ich halte das für eine glatte Lüge. Ich kann definitiv ausschließen, dass die Information stimmt. Achtung, jetzt wird's richtig gut. Derartige Berichte seien Märchen, die von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung verbreitet worden seien. So, und medienverächtlich zu machen, auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die von Recherche in Anführungszeichen anfangs noch schrieb, schwierig. Also bürgerliche Parteien, man kann von der FDP halten, was man will, aber eine bürgerliche Partei, dessen Spitzenpersonal versucht, Medien verächtlich zu machen. Tatsächlich etablierte Medien. Ich rede nicht von den sogenannten alternativen Medien. Wir reden hier nicht von der AfD, wir reden von der FDP.
Naja.
Allein dafür finde ich es gut, dass das jetzt passiert ist.
Finde ich auch. Man merkt natürlich diesen ganzen FDP-Reaktionen, gerade die Reaktion, die Ihnen jetzt gerade reihenweise auf die Füße fallen, den hat man natürlich von Anfang an angemerkt, das rechnet man ja auch mit ein, dass das absolute Panikreaktionen waren. Das waren Panikschnellschüsse, da war nichts durchdacht, da war plötzlich gar keine Strategie mehr, sondern da war nur so ein Überlebenskampf und der Modus irgendwie, wir müssen das irgendwie klein kochen, damit uns hier nicht alles, weil sonst können wir den Laden eigentlich, sonst müssten wir den Laden eigentlich morgen dicht machen. So, das ist ja, das wäre eigentlich die, wenn man jetzt sozusagen reflektiert wäre, wäre das die eigentlich einzige Konsequenz, die aus sowas bleibt, aus diesem Plan, die Regierung, an der man selber beteiligt ist, zu stürzen, was ja völlig irre ist. Da bleibt eigentlich nur zu sagen, okay, wir müssen alle geschlossen zurücktreten und den Laden soll jemand anders jetzt hier übernehmen, weil wir sind nicht mehr vertrauenswürdig. Und
der Robert Habeck, den lieben die sehr, der könnte das doch vielleicht
machen. Ja, das glaube ich auch.
Da wäre es eine andere FDP vielleicht, aber gut.
Also das ist, glaube ich, diese Realitätsverweigerung, zu sagen, ich muss jetzt einfach irgendwas sagen, damit es irgendeine Form von Rechtfertigung gibt. Davon war das, glaube ich, sehr getrieben, diese ganze Stussgelaber, dass die da auch vor allem kurz danach alle abgesondert haben.
Ja, oder ist das tatsächlich auch ein Menschenbild von Millionen Vollidioten da draußen.
Das glaube ich auch. Ich finde, das ist das, was jetzt vor allem zutage tritt. Diese ganzen Entschuldigungen jetzt. Ich finde auch die Rücktritte natürlich gut, weil sie konsequent sind. Aber wir sind uns, glaube ich, auch alle relativ einig, dass das Bauernopfer sind und dass die jetzt zurücktreten, um Lindner irgendwie zu schützen, damit er überhaupt noch wahlkämpfen kann. Das ist ja, dafür ist das ja gedacht. Und das ist aber so durchsichtig und es ist so. Es ist wirklich so, als würde die FDP denken, dass die Deutschen sagen, ach so, die sind weg, okay, dann ist die Partei jetzt wieder cool. Und das ist, dass sie das glauben, offenbart ja ein Menschenbild, das völlig weg davon ist, diesem Land und diesen Menschen hier irgendetwas zuzutrauen. Und das ist schon erschreckend, finde ich.
Ja, vor allem, es geht ja nicht nur um die FDP, ne? Also Nikolaus Blome schreibt heute auf NTV, der Schaden, den Christian Lindner und seine Spaßgenossen anrichten, Genossen alleine schon, ist ja eine Schmach, ne? Der Schaden, den Christian Lindner und seine Spaßgenossen anrichten, ist viel größer als sie selbst. Und das ist ja das Problem. Also das ist ja das Problem daran, das schreibt er auch später nochmal im Text, den wir auch verlinken, von der Glaubwürdigkeit des politischen Systems insgesamt haben wir noch gar nicht geredet, also von dem Schaden, der entstanden ist. Und dann schreibt er, die Verächter und Verhetzer lachen sich ins Fäustchen.
Absolut.
Und genau das ist es.
Absolut, na klar. Das ist ein gefundenes Fressen für die. Ich habe mal vor Jahren ein Skript angefangen, wie als selbstständige Autoren und Autorinnen, du wirst das auch kennen, hat man irgendwie 12 angefangene Buchmanuskripte auf seinem Rechner liegen, wo man denkt, das schreibe ich eines Tages fertig. Und ich habe mal vor Jahren ein Manuskript angefangen, das sollte heißen, die neue Verantwortungslosigkeit, wo ich darüber schreiben wollte, dass der Ton in der Politik oder zumindest die Methode in der Politik mittlerweile ist, einfach Sachen auszuhalten und eben nicht mehr zurückzutreten, wie wir beide etwas älteren Semesters das ja noch kennen aus von früheren Politgenerationen, wo die kleinsten Skandale gereicht haben, um seinen Hut ziehen zu müssen und das heute eben nicht mehr stattfindet und das ausgetauscht wurde gegen so ein grinsendes, ach naja, was soll's und so eine vermeintliche Schlitzohrigkeit. Das ist ja etwas, womit Scheuer immer ganz gut gefahren ist, so zu tun, als wäre so ein bayerisches Schlitzohr, das so den da oben mal zeigt, wie man es macht, obwohl er selber einer von denen da oben war.
Ja.
Das war ja immer so seine Masche und seine Methode, die bei ihm ganz gut funktioniert hat. Und wenn ich jetzt Christian Lindner in Interviews sehe, der versucht ja jetzt gerade immer mit so einer staatspolitischen Miene, mit so einer präsidialen Miene irgendwie Dinge zu erklären und Dinge zu erklären und zu rechtfertigen, die man weder erklären noch rechtfertigen kann.
Moment, und Scholz, vor allem Olaf Scholz, das habe ich hier im Podcast auch schon gesagt, ich fand dieses WADA, diese Wutrede von Scholz direkt nach dem Rauschmiss von Lindner, finde ich auch schwierig. Da bin ich mir einig mit Angela Merkel. Die würde es jetzt nicht so deutlich sagen wie ich. Aber die deutete auch schon jetzt an, in dieser Woche war ja großes Merkel-Festspiele. So, Merkel-Festspiele, ganz genau. Die wurde auch darauf angesprochen und sagte, dieses Amt, das trägt auch eine gewisse Würde in sich. Ne? Ja. Also so. Aber es ist ja auch der Gipfel der Dreistigkeit, dass der Lindner sich da dahingestellt und gesagt hat, er hat einen Prompter. Also, it's but her emails. Also Moment mal, deine Partei, also in dem Wissen, mutmaßlich, was da hinter den Kulissen los war, zu sagen, der Olaf Scholz, der hat einen Prompter, jetzt seht ihr mal, was er dafür
Also man muss auch wirklich, es war auch wirklich ein massives Schmierentheater. Also man, wie Lindner da am nächsten Morgen vor den Kameras stand und sich irgendwie noch so ein bisschen wahrscheinlich so Tigerbalm unter die Augen geschmiert hat, damit er die ganze Zeit so leicht glasige Augen hat und kurz vorm Weinen aussieht,
als wäre
kurz
vorm abgekauft. Ich war kurz davor, Butterbrot zu schicken. Ja,
das ist so, das war alles so unwürdig. Auch wie er da so dann diesen laminierten Brief irgendwie dabei hat und immer in die Kamera gehalten hat und so. Das war alles, also es, man muss wirklich sagen, dass das eine totale Verachtung der staatspolitischen Aufgaben und des staatspolitischen Apparates war, was die da abgeliefert haben. Und ich, die Scholz-Rede fand ich auch albern, aber wenn es das nur wäre, dann könnte ich es noch aushalten.
Ja, mein Gott.
Aber dieses, also was die FDP von dem Tag 1, als Scholz sie rausgeschmissen hat, bis jetzt sich geleistet hat und sich aber auch immer noch leistet. Mich hat jetzt auch die Rücktrittsreden auch nicht überzeugt. Das ist für mich auch alles so ein bisschen schwafelig und so und auch kein großes Verantwortungsübernehmen, sondern eben irgendwer muss halt den Kopf hinhalten. Das ist alles, also ich würde mir wünschen, dass sie es nicht, dass es vom Wähler gutiert wird sozusagen und quittiert wird vor allem. Ich fürchte natürlich wie immer, dass der Wähler auch ein vergessendes Wesen ist, das dann am Wahltag doch nochmal irgendwie anders entscheidet, aber we will see. Also mein zarter erster Eindruck wäre, dass sie sich erstmal nicht, zumindest zu dieser Wahl, nicht gut davon erholen werden.
Ich würde mir ja wünschen, dass sie in den Bundestag einziehen tatsächlich. Wir haben eben von den Verächtern gelesen. Ich habe es eben vorgetragen von Nikolaus Blume. Und du hast es ganz zu Anfang, als wir schon drauf kamen, gesagt, du hast sie nie gewählt. Aber es ist eine demokratische Partei. Ja, also im Moment sind da Leute am Zug, die tatsächlich viel Quatsch machen. Aber es ist eine Partei auf dem demokratischen Spektrum. Ja. Von daher, und man darf das nicht vergessen, wenn so eine Partei untergeht und die FDP kennt das, ja, das ist denen ja schon mal passiert. Mhm. Wir kennen nur die in der ersten Reihe stehen. Dahinter sind ja zig, hundertfach Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Das sind Leute, die ihre Jobs verlieren, ne? Das sind Leute, die eine Familie zu Hause ernähren müssen, ihre Miete zahlen. Also das bedeutet natürlich nicht, wir wählen jetzt alle, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, egal welchen Unsinn die anstellen und wie verantwortungslos die sich aufführen. Aber das darf man nicht vergessen. Das fällt mit in die Debatte, ne?
Ja, naja, aber ich kann jetzt nicht aus Mitleid FDP wählen oder zur
FDP-Wahl.
Das sollst
du nicht. Jetzt. Da hast du mich völlig, also ich mache hier keine Wahlempfehlung. Ich bin da ganz Washington Post, weiß nicht.
Es ist klar, natürlich ist das immer ein Apparat, natürlich hängen da viele Schicksale dran, aber das tut's bei der Braunkohle auch und wir brauchen sie nicht mehr. Also da muss man dann vielleicht irgendwie sagen, man muss Auffangbecken schaffen für all die fähigen Mitarbeiter und denen sinnvolle Perspektiven geben, aber wir müssen auch Lindner loslassen. Der kann ja gerne in die Privatwirtschaft gehen und da große Reden schwingen, aber wir dürfen den nicht mehr Kontrollfunktionen für dieses Land überlassen.
Das finde ich ein faires Angebot und gehe rüber zum Freitag.
Okay, sehr gut.
Wir erscheinen am 1. Dezember, das ist der Welt-AIDS-Tag und dazu gab es diese Woche eine sehr, sehr gute Nachricht. Am Freitag berichtet zum Beispiel der Tagesspiegel unter der Überschrift Lena Kapavir ist der Gamechanger im Kampf gegen AIDS darüber. Schauen wir mal erst auf die aktuelle Situation in Sachen AIDS. Im vergangenen Jahr haben sich nach Angaben des UN-AIDS-Programms UNAIDS rund 1,3 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Damit wurde bei den Neuinfektionen ein historischer Tiefstand erreicht, aber 630.000 Menschen starben 2023 an Krankheiten, die im Spätstadium von AIDS auftreten. Das war auch der niedrigste Wert seit dem Höchststand von 2,1 Millionen Toten im Jahr 2004. Ist immer noch viel zu viel, keine Frage. Der Rückgang ist vor allem auf eine Verbesserung der Situation in südafrikanischen Ländern zurückzuführen, die mit Abstand am stärksten von der AIDS-Epidemie betroffen sind. Allerdings gingen die Infektionszahlen nicht in allen Weltregionen zurück. In Osteuropa und im Nahen Osten hat sie sogar zugenommen, die Zahl der HIV-Neuinfektionen. Also vom Ziel der UNO, HIV und AIDS bis 2030 als Gesundheitsgefahr zu eliminieren, sei die Weltgemeinschaft noch weit entfernt, warnen Fachleute. Jedes Jahr infizieren sich immer noch mehr als 1 Million Menschen neu mit HIV und ein Viertel der 40 Millionen Menschen, die mit HIV leben, erhält keine Behandlung. Das sind 10 Millionen Menschen. Jetzt kommen wir zu den Hopeful News. Wir haben hier in diesem Podcast schon öfter gesprochen über Fortschritte in der Behandlung von AIDS, so wie wir immer gerne über Fortschritte in der medizinischen Forschung sprechen. Aber das konnten wir tatsächlich selten so klar und so optimistisch wie heute, denn Game Changer ist ja schon ein großes Wort. Es gibt jetzt eben dieses Medikament, Lenacapavir, und das schützt zu nahezu sagenhaften 100% vor einer Ansteckung mit HIV, sagen die Daten der zulassungsrelevanten Phase 3 Studie Purpose 2, die im New England Journal of Medicine vorgestellt werden. Bisher verwendete Mittel zur HIV-Präexpositionsprophylaxe wie Truvada müssen täglich als Tablette genommen werden. Das funktioniert auch, aber sich zweimal jährlich das Medikament, dieses neue Medikament, das jetzt diese Phase 3 Studie absolviert hat, injizieren zu lassen, ist wesentlich komfortabler, als täglich an die Einnahme einer Tablette denken zu müssen, erstens. Und zweitens, jeden Tag eine Tablette zu nehmen, wenn du dabei beobachtet wirst, kann dich auch stigmatisieren. Da werden irgendwann Fragen aufgeworfen. Also nochmal, großer Durchbruch, Gamechanger im Kampf gegen AIDS.
Es ist so geil. Es ist, das zu lesen, ist vielleicht auch die schönste Nachricht, über die wir heute sprechen. Halbjährliche Impfung und das Ansteckungsrisiko ist gen Null. Das ist bei so einer Scheißseuche wie HIV einfach das Allergeilste, was passieren kann. Und es ist einfach, es ist so beeindruckend zu sehen, was es für einen medizinischen Fortschritt gibt in der Welt und wie es eben doch möglich ist, ja. Dinge, die als unmöglich galten, mit Beständigkeit, mit Forschung, mit Verbesserung von Forschung irgendwann doch auf eine Art zu lösen. So wie es ja auch schon erste Menschen, HIV-Infizierte gibt, die sozusagen keinen nachweisbaren HIV-Erreger mehr im Blut haben. So ist es jetzt natürlich fantastisch, dass man schon vorher ansetzen kann, präventiv und eine Ansteckung überhaupt verhindern kann. Und es war ja auch so bei dieser Studie, dass die so gut lief, dass sie vorzeitig abgebrochen wurde und gesagt wurde, komm, wir bringen es einfach sofort raus, weil es funktioniert. Und das ist ja wirklich so ein absoluter Heureka-Moment, ein Wort, das ich selten benutze, aber das, ich meine, wie geil ist das? Das ist doch der Hammer, dass das möglich ist. Das, weil wir als AIDS losging in den 80ern und die größte Angst war, die umging, da war das eben nicht denkbar. Da sind Leute einfach gestorben, weil es einfach ein Todesurteil war.
Da erinnern wir uns noch dran beide, ne?
Das absolut.
War so, ja, war
auch
total
prominente Fälle, Freddie Mercury, wie sie alle heißen. Also ja. Wo man auch denkt, die müssen ja die bestmögliche Versorgung gehabt haben.
Genau.
Keine Chance. Also
richtig.
Es war ein Todesurteil.
Ja.
Und das ist es jetzt nicht mehr. Und das ist doch der Hammer. Das ist doch einfach.
Und es war halt dein sozialer Tod, ne? Also bevor du wirklich gestorben bist, warst du sozial geächtet. Es war die sogenannte Schwulenkrankheit am Anfang und mit Homosexualität ist man da auch noch ganz anders umgegangen als heutzutage.
Ja,
ich erinnere mich, ich glaube, es war Horst Seehofer, der AIDS-Infizierte auf eine Insel schicken
wollte. Ja, da war ja Bayern mal wieder auch ganz vorne damals.
Windräder, Stigmatisierung von Infizierten, sie sind einfach Spitzenreiter. es gibt noch ein Problem, und zwar ein signifikantes, da spricht die Soziologin. Eine Spritze kostet $21.000. Das heißt, du brauchst $42.000 pro Jahr, um diese Spritze zu bekommen. Und wir reden ja auch von den ärmsten Regionen zum Teil, ne? Und jetzt geht die Debatte los. Was machen wir mit der Preispolicy? Das ist im Zusammenhang mit AIDS-Medikamenten ja immer ein Thema gewesen. Das war ja auch eine Debatte beim Impfen, bei den Impfstoffen, wenn wir uns erinnern, in der Corona-Zeit. Also sprich, Hopeful News ja, aber man muss auch noch hoffen, dass diese Debatte zugunsten derer gut ausgeht, die dringend darauf angewiesen sind.
Ja, das ist natürlich, das ist dann sofort die Downside, an die man ja auch sofort denkt. Also Kapitalismus und Gesundheitspolitik ist einfach die allerschlimmste Mischung, die es gibt. Wir kennen das regelmäßig. Wir gucken uns das Gesundheitssystem in den USA, einem entwickelten westlichen Land an, und man denkt irgendwie, das ist doch bitte nicht euer fucking Ernst. Also aber man muss ja auch nicht mal, ich meine, wir können dankbar sein über eine halbwegs gute Krankenversicherung in Deutschland, aber wenn wir quasi von unserer Warte als deutsche Krankenversicherte aus gucken, denkt man ja auch, wieso kriege ich als Kassenpatient, wenn ich mir ein Bein breche, erst in 3 Jahren einen Termin, so in etwa. Das ist ja auch alles völlig absurd. Also die Systeme alle in sich sind nicht perfekt, aber natürlich muss Medikamente und Medikamentenforschung müssen eigentlich viel globaler gedacht werden, ja, und raus aus dieser Verwertungslogik und viel mehr rein in so eine humanistische Logik.
David, gehen wir zum Rausschmeißer rüber, ja, mit diesem Appell. So. Dieter Bohlen.
Der deutsche Elon Musk.
So, Nida Seymour. Geht nicht Bushido auch zu Deutschland sucht den Superstar? Ja, Bushido geht in die Jury. Also ich habe, ohne es zu merken, gemeinsam mit Katrin diese Woche eine unfassbar von roten Fäden durchzogene, stringente Sendung gebastelt.
Absolut.
Da muss ich mich selber mal loben. Mein einziger Fehler ist diese Bescheidenheit. Das
möchte ich lobe dich auch. Ich lobe dich auch.
Also, Dieter Bohlen, der weiß, was er kann. Ich würde den nächsten Kanzler beraten, sagt er, wenn man mich fragen würde. Er favorisiere den CDU-Chef Friedrich Merz vor Markus Söder. Na gut, wer tut das nicht? Markus Söder.
Ja, das stimmt.
Das war anscheinend Musik in Merz' Ohren, berichtet NTV. Er soll laut einem Medienbericht das Interview mit Bohlen gelesen und sich daraufhin dessen Telefonnummer besorgt haben. Da kommt dann meine erste Frage. An wen wendet sich ein Friedrich Merz, wenn der die Nummer von Dieter Bohlen haben will?
Carsten
Wo
Lindemann.
Sind da Schnittmengen?
Carsten Lindemann hat auf jeden Fall die Nummer von Dieter Bohlen in seinem Telefonbuch.
Wie kommst du denn darauf?
Der ist irgendwie so, der könnte auch so einen Camp David-Laden eröffnen. Der passt da irgendwie dazu.
Gut, Nils, hier ist jeder für das verantwortlich,
Meine Meinung.
Also am Mittwoch soll Friedrich Merz mit der Nummer, die er auf welchem Wege auch immer erlangt hat, bei Bohlen angerufen haben. Das hat Bohlen bestätigt und schwärmt, dass es ein tolles, offenes Gespräch gewesen sei. Zum konkreten Inhalt des Telefonats hielt er sich allerdings bedeckt. Das bleibe vertraulich, so der 70-Jährige. Dass er über das entsprechende Know-how für die von ihm anvisierte Beraterrolle verfüge, das hatte er schon in einem Interview klargestellt. Er sei ja schließlich Diplomkaufmann.
Klar.
Und aus seiner ursprünglich geplanten Karriere in der Wirtschaft sei nur nichts geworden, weil es mit der Musik geklappt habe. So, wie definieren wir Musik, Nils? Jetzt kommst du.
Ich glaube, ungefähr so wie Dieter Bohlen Wirtschaft definiert. ich meine, man wäre ja wirklich gern Mäuschen gewesen, ne? Das Telefonat zwischen Merz und Bohlen, die zwei lockersten Typen, die auf bundesdeutschem Parkett, das hätte man wirklich gerne mit angehört, wie die beiden sich unterhalten oder versuchen sich zu unterhalten.
Weißt du, alles wird geleakt, ne? So ganz geheime Taurus-Verhandlungen von Militärs, da geht der Russe rein. Aber klar, sich Dieter Bohlen und Friedrich Merz, da ist, wo sind
da
die Leute
denn?
Wo, wenn man mal, wo ist der Russe, wenn man ihn mal braucht?
Ich glaube, also es wird wahrscheinlich ein mega interessantes Gespräch gewesen sein. Aber das war eine witzige Meldung. Ich finde es auch interessant, dass Friedrich Merz da irgendwie, dass der da so drauf anspringt. Der ist ja echt
witzig, ne?
Ja.
Schmerzfrei.
Wie komisch, ne? Ich meine, der will ja alles tun, um so eine Popular Vote irgendwie zu gewinnen. Der will ja irgendwie charmant rüberkommen. Der will ja auch, der versucht ja auch alles wie ein Mensch zu wirken.
Der hat ja jetzt auch sogar die Frauen für sich entdeckt. Also als Politiker meine ich.
Wir brauchen die Frauen, hat er gesagt. Auch schön, dass es ein Wir und die Frauen gibt.
Ihr Männer braucht die
also,
Frauen. Ihr braucht uns.
Fand ich gut, dass er da diese Fronten einreißen will.
Männer sind ja Frauen auch. Um den großen Loriot zu zitieren.
Absolut, ne, absolut. Also das ist wild, wie der, das ist eigentlich, also politisch geht er mir wirklich auf die Nerven, aber wenn er versucht irgendwie, sagen wir mal, boulevardesk interessant zu sein, dann ist er so unbeholfen, das finde ich eigentlich am allerwitzigsten.
Apropos wild, quer vom BR hat sich mal so ein mögliches Kabinett auf Grundlage dieser Geschichte überlegt und schlägt vor für Finanz- und Steuerfragen, Berater, nicht Kabinett, Boris Becker und Uli Hoeneß.
Naja, die wissen auf jeden Fall, wie es geht. Und die wissen ja, das wird ja immer so unterschätzt. Die wissen ja dann auch, wen sie eincashen müssen, um da die Millionen ranzuholen. Das ist ja,
Gut. Die kannst du aber auch gut dem Justizminister oder der Justizministerin an der Hand geben, denn welcher Berater weiß schon so gut wie ein Knast von innen aussieht,
absolut,
wie die beiden,
ja, absolut. Ne?
Also, so.
Absolut.
Ne? Nah am Menschen.
Ja.
Auch an Kriminellen. So. Warum denn nicht? Gleichstellung und Frauenpolitik, Thomas Gottschalk.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich eine low-hanging fruit, muss man sagen.
Die muss man diese Woche mitnehmen.
Die muss man in dieser Woche mitnehmen. Aber ich meine, wir erinnern uns ja auch alle noch an diesen schönen Moment, wie die Frau von Friedrich Merz Lutz van der Horst in seine Schranken verwiesen hat und an der Seite von diesem Parteitag beiseite genommen hat. Das war schon ein starker Moment.
Ist ein bisschen wie die Mama von Elon Musk, ne? Die mischt sich ja auch die ganze Zeit ein, ne?
Aber da muss man ja der Frau von Friedrich Merz zugutehalten, dass sie nicht so gruselig wirkt.
Ich habe das auch nicht verstanden, weil dann Leute ja auch schrieben, oh, sie hätten jetzt Angst vor dieser Frau. Ich fand die ganz cool, ehrlich gesagt. Also
ich meine, sie hat tatsächlich auch Mut und Coolness und
oder?
Stärke bewiesen. Man muss es ja quasi ihm eher negativ auslegen, dass er das offensichtlich braucht.
So weit wollen wir hier jetzt nicht gehen, Friedrich Merz irgendwas negativ aufzulegen.
Nein.
Wir machen mal weiter.
Aber ich muss auch übrigens, das kann ich vielleicht hier leaken. Droppen. Sozusagen.
Ja.
Ich habe mal als Gag, ich glaube, das war, bevor ich in Urlaub gefahren bin, im Herbst oder so, oder im späten Sommer, habe ich mal Post an verschiedene Parteien geschickt. Ich habe der SPD, also Nancy Faeser und Olaf Scholz, Biedermann und die Brandstifter geschickt, weil ich gesagt habe, das könnt ihr ruhig mal wieder lesen. Dann habe ich es auch Friedrich Merz geschickt, habe ihm aber auch noch den Lektüreschlüssel beigelegt, so sicher ist sicher. Und dann habe ich, und Christian Lindner, damals auch Finanzminister, habe ich Was ist was Geld geschickt, weil ich gedacht habe, das könnte vielleicht noch irgendwas rumreißen. Und nur Friedrich Merz hat geantwortet. Von der
Ernsthaft?
CDU habe ich einen Brief bekommen. Friedrich Merz bedankt sich sehr für das Buch von Max Frisch. Mit herzlichen Grüßen, sein Büroleiter irgendwie. Das alle anderen haben nicht geantwortet, aber Friedrich Merz, vorbildlich, hat auf meinen kleinen Spaß geantwortet.
Bürgerliche Partei, da hat man noch Manieren.
Da hat man noch Manieren, absolut.
Ich sage es dir. Und was hast du der AfD geschickt?
Der habe ich nichts geschickt, weil ich habe gedacht, eine gewisse Lesefähigkeit wäre vonnöten und naja.
So, wen schlägt quer vom BR als Berater des Verkehrsministeriums vor? Na?
Wen haben wir denn? Wer hat sich denn da besonders verdient gemacht?
Ja, wir hatten ihn heute.
Wir hatten ihn heute? Keine Ahnung, wer denn?
Andi Scheuer.
Andi Scheuer. Will der überhaupt noch in die Politik? Weiß ich gar nicht.
Der wollte kürzlich, ja, pass auf, jetzt kommt wieder so gefährliches Halbwissen, ne? Oblatendünnes Eis, Dante ist Sarah Kuttner, glaube ich. Das ist ein Buchtitel von Sarah Kuttner, ne, meine ich. Nicht mal das weiß ich.
Ja.
Also, weil eine Kenntnisse von gefährlichem Halbwissen sind gefährliches Halbwissen. Das muss man erstmal schaffen. Ich meine, dass Andi Scheuer in einen Stadtrat gewählt werden wollte.
Stimmt.
Oder so. Und ganz empört war. Als man ihm sein Vermächtnis nochmal quasi präsentiert hat und dann hat er beleidigt zurückgezogen.
Stimmt, sollte er nicht sogar Kämmerer werden oder so? Irgendwie von Passau oder irgendwie sowas? Irgendwie so. Und dann haben alle anderen Parteien gesagt, er? Also wirklich der eine, der ohne Ende Kohle verbrannt hat. Und dann hat er ganz empört gesagt, dann eben nicht, wenn ihr mich
halt
nicht braucht.
Dann halt in Entenhausen.
Ja. Schon gut. Schon ein guter Gag irgendwie, finde ich. Die Pointe hatte.
Ich mach den Sack noch zu. Kommunikation und Diplomatie, Dieter Bohlen und Oliver Pocher.
So, das ist doch perfekt. Also die beiden sehe ich ganz klar auf internationalem Parkett, wie sie
ausrutschen.
Wie sie alle Krisenherde auf einmal lösen.
Ich meine, einfach nochmal zusätzlich.
Wenn Dieter Bohlen irgendwo hinkommt, vertragen sich alle anderen drumherum. Das ist doch eigentlich gut.
Weißt du, meinst du, weil gemeinsames Leitern? Ich komme ja tatsächlich aus einer Familie, meine Cousine, die ist 4 Jahre älter als ich und das war immer so mein großes Idol. Wir waren so ganz eng, die beiden Familien. Die war riesengroßer Modern Talking Fan, wirklich riesengroßer Fan. Und war aber Thomas Anders verfallen quasi.
War ja auch der Schönere von den beiden.
So, und ich finde Thomas Anders, der altert auch irgendwie ein bisschen cooler, ne? Ich folge dem auf Instagram und ich tue das mit viel Vergnügen. Das scheint ein ganz angenehmer Mensch zu sein.
Ja, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall angenehmer als Bohlen. Ja, wobei das auch wirklich eine relativ niedrige Latte ist, die es da zu nehmen gilt.
Damit sind wir am Ende mit dem Wort Latte.
Mit Latte nehmen im Zusammenhang mit Bohlen. Da sind wir an einem ganz komischen Ende gelandet.
Nils, ich bedanke mich. Das hat mir riesigen Spaß. Ich habe so 1-2 Mal konnte ich auch richtig herzhaft lachen.
Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ich bin ja ein großer News-Junkie und ich freue mich immer, wenn ich mich mit so kompetenten Leuten auch mal über solche Dinge austauschen kann, wie mit dir. Das ist mir eine große Ehre und ein großer Spaß.
Ja, du gerne demnächst mal wieder bei einem Essen.
Sehr gerne.
Und an dieser Stelle sage ich aber erstmal vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Und ich habe eine Bitte. Abonniert uns. Empfehlt uns weiter. Bewertet uns. Schreibt uns gerne Kritik und schickt uns gute Nachrichten, wenn sie euch irgendwo über den Weg laufen. Zum Beispiel über unseren Insta-Account, der da heißt hopeful.news. Dafür schon mal vielen Dank. Danke auch an Katrin Rönnecke, die mit mir zusammen diesen Podcast vorbereitet hat. Und vielen Dank auch an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion.
Produktion von Haus 1.